Heimat kann man relativ einfach definieren. Heimat ist dort, wo man zu Hause ist, und zu Hause ist man dort, wo man sich wohlfühlt und wo die Familie ist. Das Schönste ist, wenn der Anästhesist nicht wahrgenommen wird. Das heißt nämlich, es ist nicht schief gegangen. Der überwiegendste Teil der Menschen haben Angst vor der Narkose. Man hört immer wieder, bitte machen Sie klar, dass ich wieder aufwache. Natürlich ist jeder Einzelfall tragisch, aber im Wesentlichen kann ich jetzt mal so salopp sagen, Patienten versterben nicht mehr in der Anästhesie. Wir sehen natürlich im notfallmedizinischen Bereich auch Krankheitsbilder, die wir halt bei uns im Operation seltenst sehen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Anästhesistinnen und Anästhesisten arbeiten im Alltag eines Krankenhauses meist im Hintergrund. Als Patientin oder Patient begegnen wir ihnen erst dann, wenn wir operiert werden müssen. Also in Situationen, die oft mit Ängsten, Unsicherheit und großen Fragen verbunden sind. Und dann schalten sie unser Bewusstsein aus. Hoffentlich komplett. Unser heutiger Gast kennt diese Momente genau, allerdings hauptsächlich von der anderen Seite. Er ist Abteilungsleiter der Anästhesie am Ordensklinikum Linz Elisabethinen und bringt nicht nur medizinisches Know-how mit, sondern auch ein tiefes Verständnis für das, was Patientinnen und Patienten brauchen, um sich in Ausnahmesituationen wie diesen sicher und gesehen zu fühlen. Wir sprechen heute mit ihm natürlich über die Anästhesie. Unter anderem, wie es hinter den Kulissen dieses Faches zugeht und warum die Anästhesie im Zusammenhang mit Umweltschutz im Krankenhaus einen hohen Stellenwert hat. Wir wollen mit ihm aber auch über seine internationale Erfahrung sprechen. Lieber Herr Professor Rützler, herzlich willkommen bei uns im Kaleidoskop Leben.
Grüß Gott, danke, dass ich da sein darf.
Kurt Rützler ist im schönen Vorarlberg geboren und aufgewachsen. Von 1997 bis 2006 studierte er Humanmedizin an der Universität Wien und habilitierte dort 2013. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst als Oberarzt an das Universitätsspital Zürich, wo er auch den Weg in das Schweizer Ski-Team fand, das er nach wie vor medizinisch betreut. Ab 2015 war er an der renommierten Cleveland Clinic in Ohio tätig. Parallel dazu lehrte er als Professor an der Ohio University und an Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Seit Anfang 2025 ist Dr. Rützler zurück in Österreich und leitet die Anästhesie und Intensivmedizin am Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Seine Frau und sein Sohn sind aber noch in den USA, weshalb er auch immer wieder dorthin zurückreist. Lieber Herr Dr. Rützler, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich darf Ihnen gleich die erste Frage stellen. Sie sind ja, wie wir gerade gehört haben, noch recht neu hier am Ordensklinikum Linz Elisabethinen und auch noch ziemlich frisch zurück in Österreich. Wie gut haben Sie sich schon einleben können und was waren so Ihre ersten bleibenden Eindrücke von Ihrem neuen Arbeitsort jetzt örtlich und auch was die Arbeit betrifft?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin ganz neu zurückgekommen nach Österreich. Genauer gesagt, bin seit Weihnachten hier, habe also das Weihnachtsfest mit meiner Familie im wunderschönen Vorarlberg genossen und bin jetzt dann nach Weihnachten eben nach Linz gekommen. Bin jetzt genau 4 Monate da oder fast 4 Monate und habe Anfang dieser Woche das 103-tägige Jubiläum gehabt. Und das ist für mich ein bisschen ein einschneidiges, weil man immer sagt, jeder, wenn er in einen neuen Job kommt, hat er 100 Tage so die Honeymoon-Periode. Also 100 Tage lassen wir sie in Ruhe und ab dem ersten Also 101. Tag wird schwierig und dann kommen die Komplikationen und die Probleme auf einen zu. Heute bin ich, glaube ich, 105 oder 106 Tage. Also ich warte schon seit 5-6 Tagen ganz neugierig, wo diese Heckenschützen sind, wo die Leute sind, die auf mich warten. Aber die sind nicht da. Also die sind nicht da, sondern ganz im Gegenteil. Es ist nach wie vor alles super toll. Es sind extrem viele nette Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenkomme. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist einfach genial. Also diese Motivation, diese Esprit, den ich hier jeden Tag erleben kann, das ist sensationell toll und genial. Und das hat überhaupt nichts mit Honeymoon-Periode zu tun, sondern so sind einfach die Leute hier. Und ich habe am Anfang immer wieder gehört vom Lieselngeist. Vielleicht habe ich ihn immer noch nicht ganz verstanden, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist unheimlich toll. Und ich freue mich jetzt schon auch hoffentlich auf viele, viele Jahre eben diesen Lieselgeist zu leben, zu sehen und den hoffentlich auch entsprechend weitergeben zu können. Und das ist unheimlich positiv bis jetzt alles.
Sehr schön.
ist wirklich so, ja.
Es klingt auch sehr überzeugend, also nimmt man Ihnen ab.
Es ist auch so, es ist wirklich so, ja. Also das ist, man hört das immer, man muss sich immer nett verkaufen und gerade wenn Leute sich für irgendwas bewerben, da muss man immer nur das Positive raus. Ich tue mir teilweise schwer, das Negative rauszusuchen, ja. Also das meine ich ganz ernst. Das, in jedem Job gibt's positive und negative Seiten, aber hier sind so viele positive Sachen, dass ich über das Negative gar nicht reden kann, weil es einfach wurscht ist in Wirklichkeit dann, ne?
Sie stammen ja aus dem Vorarlberg, waren dann in meiner Heimat in der Schweiz eine Zeit lang, sind dann in die USA und sind jetzt wieder in Linz. Also nicht wieder, sondern sie sind jetzt in Linz. Wie ist das so? Wo ist Heimat? Oder wenn man so viel unterwegs ist und immer wieder auch für Jahre an einem Ort ist und trotzdem dann wieder weiterzieht. Was ist für Sie Heimat und wie findet man Heimat?
Heimat kann man relativ einfach definieren. Heimat ist dort, wo man zu Hause ist. Und zu Hause ist man dort, wo man sich wohlfühlt und wo die Familie ist. Und das war für mich eigentlich immer so das Wesentlichste. Wo ist meine Familie? Geht's meiner Familie gut? Und ich hatte großes Glück. Ich hatte Eltern, die sehr lange lebten. Leider ist meine Mutter vor 2 Jahren verstorben. Aber deswegen war für mich zu Hause immer auch Teil in Vorarlberg. Weil da war meine Mutter, ich bin ein Mamakind. Das war ich schon und dazu stehe ich auch. Und ich habe eine super Mama gehabt. Und auch mein Vater ist super toll. Aber für mich war Vorarlberg immer Teil meiner Heimat. Das war für mich immer zu Hause. Und der andere Teil, das Zuhause war dort, wo meine Familie, sprich meine Frau und mein Sohn ist. Ist jetzt noch ein bisschen schwierig, weil, wie Sie es schon bei der Einleitung gesagt haben, die sind noch in den USA. Das heißt, ein Teil meines Herzens ist in den USA. Aber ich fühle mich hier schon sehr, sehr wohl. Und sobald meine Familie dann auch ganz da ist, ist auch das große Zuhause für mich. Aber Vorarlberg trage ich natürlich in meinem Herzen. Das ist so. Wird auch hoffentlich immer so bleiben.
Gerade für Kinder ist es ja gar nicht so einfach, oder für Jugendliche vielleicht, abzubrechen an einem Ort und auch woanders hinzuziehen. Als Erwachsener tut man sich da vielleicht sogar ein bisschen leichter. Wie schwer fällt es Ihrem Sohn in den USA, die Zelte abzubrechen?
Sehr gute Frage. Ja, das ist. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr darüber reden können und ich Ihnen sagen kann, es ist eigentlich alles sehr, sehr gut verlaufen. Es war natürlich ein Mitgrund, warum wir uns gerade jetzt entschieden haben, hierher zu kommen. Mein Sohn ist jetzt 12, wird nächste Woche 13 Jahre alt. Es ist genau am Beginn der Pubertät, die Hormone sprießen bereits. Und ich glaube schon, je älter der wird, je mehr er integriert ist in das gesamte System und je mehr Freunde er hat, welche Freundschaften, Liebschaften und das alles, wird es natürlich schwieriger werden. Und jetzt, glaube ich, geht es noch. Und im Nachhinein werden wir es genau wissen, aber ich glaube, jetzt wird es noch gehen. In 2-3 Jahren, glaube ich, wäre das völlig undenkbar. Einen 15-jährigen Buben aus der Schule, aus seiner Freundschaft und überall rauszuziehen, das wäre völlig undenkbar. Und so war das für uns auch vielleicht ein bisschen eine gläserne Decke, auch für die USA die Entscheidung, wenn wir jetzt nicht zurückgehen nach Europa, dann müssen wir 5-6 Jahre warten, bis mein Sohn dann im College ist. Und ob ich auf einem anderen Kontinent als mein Sohn leben möchte, das wage ich sehr zu bezweifeln. Also da haben meine Frau und ich wirklich sehr oft, sehr intensiv darüber gesprochen und haben mir wirklich gesagt, im Zusammenschau aller Argumente ist jetzt die einzige oder wahrscheinlich die letzte Chance, dass wir nach Europa kommen. Und wir haben diese Entscheidung auch sehr bewusst auch für unseren Sohn getroffen. Der ist natürlich nervös, der kennt das System nicht, der kennt Österreich nur als Urlaubsland. Immer wenn er hierher kommt, dreht sich alles um ihn, ob das die Großmutter ist, ob das die Großväter sind, ob die Onkel, die Tanten, aber auch Mama und Papa. Wir versuchen ihm alles so schön wie möglich zu machen. Urlaub zu machen ist natürlich anders als hier zu leben. Also wir kennen es, also meine Frau ist ja auch Österreicherin, sie weiß es, ich weiß es. Mein Sohn ist ein bisschen eine große Unbekannte, aber er war jetzt vor 2 Wochen hier, hat sich die Schulen angeschaut, das passt sehr gut. Ich glaube, er wird gut ankommen und ich bin da sehr, sehr positiv. Und ich hoffe, in einem Jahr kann ich Ihnen sagen, es hat wirklich gepasst.
Ja, hoffentlich. Aber es wird so werden.
Ja, ich bin überzeugt, absolut.
Und warum gerade Linz? Sie hätten ja auch vielleicht wieder nach Zürich gehen können oder eben Vorarlberg irgendwo in dem Umfeld.
Ja, ich meine, das ist eine gute Frage. Ja. Ich meine, in Wirklichkeit, ich komme ja aus einem universitären System, habe bis jetzt auch immer nur an Universitäten gearbeitet und gelehrt. Das war eigentlich immer so mein vorgezeichneter Weg. Und eigentlich hätte ich vor 5-6 Jahren gesagt, ich gehe mal eine Nicht-Universität, hätte ich gesagt, du bist verrückt, das mache ich nicht. Ja. Es war eigentlich klar, mein Weg war vorgezeichnet für die Universität und das war auch lange Zeit der wesentlichste Bestandteil meines beruflichen Lebens, dass ich einfach so, ich will lehren, ich will forschen, ich will einfach weiterkommen. Und das hat sich jetzt einfach über die letzten Jahre einfach am Ende des Tages einfach auch ergeben. Und es ist nicht nur, weil ich nach Zürich gehen will, das muss dann dort die Stelle geben und es muss dann die entsprechenden Leute dort geben und das muss dann auch passen. Ja, ich bin jetzt nicht an der Universität, aber ich fühle mich hier wohl, weil die Leute passen, weil das Umfeld passt und es alles das zu gegebener Zeit. Und ich bereue es keinesfalls, dass ich nicht mehr im universitären Bereich bin, überhaupt nicht. Weil die Anbindungen gibt es, gibt diese Forschungskooperation, es gibt auch die Lehraufträge, das gibt es eh alles, aber in einem anderen Maß jetzt. Und ich glaube, es passt eigentlich ganz gut so, wie es ist.
Was sind so die medizinischen Unterschiede zwischen Ihrem Job in den USA, den Sie gehabt haben, und dem, den Sie jetzt hier angetreten haben?
Auf persönlicher Ebene meinst du jetzt?
Ja, auch auf persönlicher Ebene, ja.
Also auf persönlicher Ebene war es so, dass ich, also ich habe meine Ausbildung gemacht in Wien, war da ganz normal tätig als Kliniker 100%. Die Wissenschaft habe ich am Wochenende und an Feiertagen gemacht. Hatte dann das große Glück, dass ich nach Zürich gekommen bin, eben an die Unispital. Dort hatte ich schon das erste Mal gewisse Freistellungen für wissenschaftliche Zwecke. Habe dort nach wie vor 100% klinisch gearbeitet, aber ich habe immer wieder tageweise Freistellungen bekommen. Habe auch dort meine ersten verantwortlichen Bereich gehabt, wo ich auch wirklich, das war vor allem im notfallmedizinischen Bereich, wo ich einfach zuständig war. Und als ich dann in die USA gekommen bin, also berufen wurde, war von Anfang an klar, ich habe 75% Klinik. Also jeden Tag ganz normal im OP, natürlich in einer Leitungsfunktion, also sehr viel Supervision. Und hatte dann aber immer 25% definiert Lehre, Wissenschaft und Aus- und Weiterbildung und alle Nebensachen, die ich sonst noch gemacht habe. Also das war eigentlich relativ klar fixiert, da ist das amerikanische System relativ klar. Also wenn Sie weniger Klinik machen wollen, dann müssen Sie sich selber bezahlen. Sprich, Sie müssen Grants haben, Sie müssen Forschungsmittel haben. Und wenn Sie das nicht haben, werden Sie einfach 100% im OP sein. Und jetzt in Linz ist es auf persönlicher Ebene, jetzt mache ich überwiegend eigentlich Administration, Personalrekrutierung ist ein ganz wesentlicher Punkt, beschäftigt mich sehr viel, aber auch so viele Guidelines und ja, Weiterentwicklung der Abteilung. Und jetzt im Moment mache ich einen Tag die Woche Klinik und 4 Tage Administration. Das hat sich schon deutlich verändert.
Jetzt ein bisschen frech gefragt. Viele waren schon mal Patient irgendwo, wissen ja, man kommt eine Anästhesie kommt, man schläft, der Arzt, der Chirurg zum Beispiel operiert das Knie oder was auch immer dran ist. Was macht denn ein Anästhesist, währenddem der Patient schläft?
Je nachdem, wen Sie fragen, ja, da gibt's ja berühmte Vorurteile, ne? Wir sind anscheinend Weltmeister im Sudoku lösen und im Witz erzählen. Nein, aber ernsthaft, die Anästhesie ist ein ganz wesentliches Fach. Und das Schönste ist, wenn der Anästhesist nicht wahrgenommen wird. Das heißt nämlich, es ist nicht schief gegangen. Und im Wesentlichen müssen Sie sich vorstellen, wenn eine Patientin oder ein Patient unter Narkose liegt, übernehmen wir fast alle Vitalfunktionen des Körpers und schauen also wirklich drauf, dass das passt. Denken Sie zum Beispiel an Blutdruck, Blutdruckregulation. Da sind wir, die drauf aufpassen. Wir schauen aber auch drauf, dass die Nieren entsprechend ausscheiden. Wir schauen, dass das Gehirn genug durchblutet ist, dass also die ganzen Körperfunktionen wirklich stabil sind. Und wenn nicht, können wir dann eben medikamentös eingreifen. Wie gesagt, wenn man uns nicht hört, wenn man uns nicht sieht, ist alles gut. Wenn wir denn aktiv werden müssen, auch medikamentös oder mit irgendwelchen Interventionen, dann ist es einfach wichtig, dass wir das relativ rasch machen, dass wir das kontrolliert machen, dass wir das überlegt arbeiten, dass wir hier wirklich Menschen stabil durch die Narkose durchbringen. In diesem Zusammenhang vielleicht dann ein ganz wichtiger Hinweis, was man immer wieder vergisst, wenn man mit Patientinnen und Patienten in der Präanästhesie spricht, dann haben sie natürlich Angst vor der Operation. Die wissen, da gibt es irgendwo, was auch immer die Indikation für den operativen Eingriff ist. Aber der überwiegendste Teil der Menschen haben Angst vor der Narkose. Man hört immer wieder, bitte machen Sie klar, dass ich wieder aufwache. Und das ist eigentlich das unheimlich Faszinierende bei uns in der Anästhesie, obwohl wir ein sehr, sehr breites Spektrum haben und so viele Organsysteme überwachen und so viele Dinge gleichzeitig beobachten müssen, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten unheimlich weiterentwickelt haben. Also unheimlich Fortschritt in der Anästhesie, und das ist einfach das Sensationelle. Das fasziniert mich als Kliniker und fasziniert mich vielleicht noch viel mehr als Wissenschaftler, dass wir unheimlich weitergekommen sind. Nur um das ein bisschen in Zahlen zu bringen, in den ersten Jahren der modernen Chirurgie, wo sie so modern war, sie damals noch nicht, ne? Vor 100 Jahren, da sind 10-15% aller Patientinnen und Patienten verstorben aufgrund des chirurgischen Eingriffs. Wieso? Naja, da hat es noch keine Anästhesie gegeben. Und die, was es gegeben hat, das war im Wesentlichen eine Whiskyflasche und ein Holzspatel, wo es draufbeißen können. Es hat es einfach nicht gegeben. Und heute hingegen, also 100 Jahre weiter, 2020, 2025, reden wir von einer Anästhesie-assoziierten Sterblichkeit von 0,00014%. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu wenig Nullen gebracht. Also natürlich ist jeder Einzelfall tragisch, aber im Wesentlichen kann ich jetzt mal so salopp sagen, Patienten versterben nicht mehr in der Anästhesie, weil die Anästhesie so sicher geworden ist, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Ich verstehe, dass Menschen Angst haben, das liegt in der Natur der Sache, aber da kann man immer wieder nur sagen, die Anästhesie ist im Großen und Ganzen unheimlich sicher.
Und was waren da so die letzten Entwicklungen? Liegt es an den Anästhesiemitteln, die sie einsetzen, also wie man betäubt wird unter Anführungszeichen, oder liegt es an den anderen Medikamenten, mit denen sie die Menschen in der Narkose dann stabil halten?
Es ist eine Kombination aus allem. Und vielleicht die Geschichte der Anästhesie ist ja eine junge Geschichte. Uns als Fach gibt es erst seit 50, 60 Jahren. Und das müssen Sie sich überlegen, vor 150 Jahren, in den ersten Tagen der Anästhesie, war es immer der Chirurg, der die Narkose nebenbei gemacht hat. Oder überspitzt gesagt, der jüngste Chirurg, den wir halt jetzt vielleicht noch nicht operieren, der hat halt ein bisschen Narkose gemacht. Er hat das natürlich weder professionell, noch hat er vielleicht auch wirklich gewusst, was er macht. Und die Entwicklung ist dann weitergekommen über die chirurgische Assistenz, das in aller Regel eine Schwester war. Dann hat es irgendwann einmal die Narkoseschwester gegeben, dann irgendwann einmal den Narkosearzt. Und heute sind wir schon den nächsten Schritt und sehen, das, was wir intraoperativ machen, wenn in einer Operation, das betrifft sowohl das davor als auch das danach. Und dieses Bewusstsein, dass die Anästhesie eben nicht nur für die Narkoseaufrechterhaltung notwendig ist, ich glaube, das hat unheimlich viel mitgeholfen, dass die sich wirklich weiterentwickelt haben. Neben dem, dass wir operativ um vieles besser geworden sind. Ja. Früher hat man alles von Hand gemacht. Denken Sie zum Beispiel an Blutdruck messen. Da hat der Anästhesist alle 10 Minuten oder 5 Minuten manuell den Blutdruck gemessen. Das machen wir heute nicht mehr. Das macht die Maschine. Wir haben sogar Systeme, wo wir kontinuierlich Blutdruck messen. Also invasiv und nicht invasiv. Also da hat sich unheimlich viel getan.
Ich habe selber mal auf einer Chirurgie gearbeitet und da geht ja schon einiges ab am Tag. Also viele Operationen, ein Patient nach dem anderen. Hat man noch Zeit, um wirklich auf den einzelnen Patienten, Patientin einzugehen und auch vielleicht Medikamente anzupassen, dass zum Beispiel die Übelkeit nach einer Vollnarkose nicht so stark ist, weil jemand, sag ich mal, Risikofaktoren hat für sowas. Ist da Zeit oder ist das halt wirklich so, zack, zack, einer nach dem anderen? Es muss ja halt laufen. Das OP-Programm muss durchgebracht werden bis am Abend meistens, oder?
Das ist ein großes Problem. Also die Anästhesie ist sehr personallastig. Das heißt, in jeder Narkose ist immer ein Narkosearzt und eine Narkoseschwester dabei. Das heißt, wir haben immer 2 Personen durchgehend im Saal, die auch anwesend sein müssen. Und wenn der Operationssaal natürlich bis am Abend um 4 läuft, naja, dann wird es meistens schwer, dass er dann vielleicht noch auf die Normalstation geht und hier auch noch eine Nachsorge betrifft. Das heißt, die Individualisierung ist teilweise schwer, aber sie ist nicht unmöglich. Sondern ich glaube schon, und da müssen wir uns auch hinentwickeln, auch als Anästhesisten und Anästhesistinnen, dass wir das auch wirklich bewusst werden und dass wir das auch an die entsprechenden Vorschreibungen machen, dass die entsprechenden Medikamente adaptiert werden, dass wir da auch wirklich uns auch für den postoperativen Bereich wirklich verantwortlich fühlen. Ganz wesentlicher Punkt ist zum Beispiel die Schmerztherapie. Ganz wichtiger Punkt, ja. Und da müssen wir damit anfangen, wenn wir die entsprechende Schmerztherapie richtig beginnen, während der Narkose, interoperativ, dass wir die dann auch entsprechend dass das auch im postoperativen Bereich auch wirklich entsprechend mitgemacht wird. Da sehe ich uns eine ganz zentrale Aufgabe. Sprich, wir müssen die Medikamente vorschreiben, wir müssen die richtigen Techniken einsetzen. Da müssen wir aber auch im Zusammenspiel mit den Chirurginnen und Chirurgen einfach Möglichkeiten schaffen, dass man da einfach proaktiver zusammenarbeitet. Individualisierung auf den einzelnen Patienten wird schwierig werden, aber ich glaube, wir müssen individualisierte Konzepte schaffen. Also nicht nur ein Konzept und das passt für jeden, sondern wir brauchen vielleicht 4, 5, 6 Schmerzkonzepte, die man dann für den Großteil der Patientinnen und Patienten dann wirklich verwenden kann. Und ich glaube, da ist auch die Zukunft zu sehen.
Und wir haben jetzt eben viel quasi um das Thema Operationssaal, Operationen geredet. Sie sind aber auch für die Intensivstation zuständig. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Wirklichkeit. Ja. Da kann man ja auch vielleicht die Ursachen dafür kann man auch wieder in der Historie der Anästhesie sehen. Ja. Und das hat damit begonnen, dass Patientinnen und Patienten die Narkose, den intraoperativen Aspekt überlebt haben. Das ist gut gegangen. Und dann sind sie auf die Normalstation gekommen. Und dann ist man irgendwie draufgekommen, das funktioniert nicht so ganz. Also das heißt, im postoperativen Bereich, da ist ein Problem, was auch immer das Problem war. Und darauf hat sich auch die Gesellschaft und die Mediziner sich dann überlegt, ja, wir brauchen Aufwachräume. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Aufwachräume. Und die Aufwachräume, das ist ja logisch, das, was ich interoperativ mache, dass ich das auch postoperativ im Aufwachraum weiter betreibe. Aber da ist auch dort relativ schnell einmal klar geworden, dann gibt es Patientinnen und Patienten, die im postoperativen Bereich so instabil sind, die so viel Aufwand haben, die so viel Medikamente brauchen, die man dann auch weiter betreuen muss, dass man weder in einem Aufwachraum noch auf der Normalstation machen kann. Und dadurch ist man dann auf diese richtige Idee gekommen, Intensivstationen zu schaffen. Und dort wiederum, das sind die gleichen Medikamente, das sind die gleichen Maschinen, das sind die gleichen Therapien, was wir interoperativ bereits beginnen, dass die auch postoperativ weitergemacht werden. Und durch das ist natürlich ein logischer Zusammenhang, dass das natürlich unter die Anästhesie passt. Und da geht es nicht nur um Narkoseführung, da geht es nicht nur darum, dass der Patient schläft, da geht es um alles andere. Denken Sie zum Beispiel an Hämodynamik, Blutdruckmanagement. Das, was ich intraoperativ mache, genau das Gleiche, unter Anführungszeichen, mache ich dann auch postoperativ mit den gleichen Medikamenten, mit den gleichen Vorgängen, den gleichen Prozessen im postoperativen intensivmedizinischen Bereich. Und dadurch macht es Sinn und das ist etabliert und das muss auch so sein.
Es gibt ja relativ viele, soweit ich es weiß, relativ viele Anästhesistinnen und Anästhesisten, die auch Notärzte sind, als Notarzt tätig sind. Liegt es genau daran, dass Sie Patienten, die so eine intensive Betreuung brauchen, an allen Organen fast, dass Sie als Anästhesistinnen und Anästhesisten das gelernt haben?
Sie machen das überspitzt gesagt jeden Tag im Operationssaal, dass Sie es vielleicht draußen als Notarzt brauchen. Das machen wir täglich. Wir verwenden täglich diese Medikamente, wir machen die Zugänge. Das ist einfach unser Kerngeschäft und deswegen glaube ich aus voller Überzeugung, dass die Anästhesisten und Anästhesisten extrem gute Notfallmediziner sind. Gleichzeitig aber auch umgekehrt. Wir sehen natürlich im notfallmedizinischen Bereich auch Krankheitsbilder, die wir halt bei uns im Operation seltenst sehen. Und ich glaube, das ergänzt sich dann sehr gut. Ja, da gibt es irgendwelche Herzrhythmusstörungen, besondere Herzrhythmusstörungen, die sehe ich im notfallmedizinischen Bereich vielleicht öfters als im OP. Aber im OP muss ich es jetzt sofort therapieren, weil sonst kann es wirklich zu einem Problem kommen, genauso wie auch in der Notfallmedizin. Und das hilft uns. Oder überspitzt gesagt, ne, ich will jetzt da nicht irgendeine Fachdisziplin runtermachen, jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber das ist jetzt wirklich nicht gegen die Praxis, ein Gynäkologe, der gleichzeitig Notarzt fährt, der sieht es im Krankenhaus nicht. Das ist seine gesamte Expertise, ist wirklich im notfallmedizinischen Bereich zu Hause und nur dort kriegt er die Expertise. Der kann niemals auf diese Fallzahl kommen, wie es wir haben, weil es wir einfach jeden Tag haben. Aber mir ist nochmal wichtig zu betonen, der Gynäkologe ist deswegen kein schlechter Notarzt. Also ich will jetzt überhaupt nicht gegen diese Fachdisziplin, darum geht es jetzt gar nicht. Ja. Aber der kann einfach, ja, aus diesen Gründen, der kann niemals diese Expertise und diese Frequenz haben, die einfach wir sehen. Also endotracheale Intubation, also die Sicherung des Atemwegs, das ist unser Kerngeschäft. Das macht der Anästhesist 5-mal jeden Tag im OP. Natürlich kann er das besser. Natürlich.
Das ist dann eine Frage von der Übung einfach auch.
Ja. Natürlich, ja. Alle das, was sie häufig machen, was sie immer wieder machen und trainiert haben, das machen sie gut. Und so ist es natürlich in der Medizin natürlich auch.
Es gibt ja viele Fachgebiete in der Medizin. Warum sollte ein junger Mensch gerade Anästhesist, Anästhesistin werden? Was können Sie da sagen?
Weil es das absolut genialste und tollste Fach ist. Absolut. Es ist unheimlich spannend, es ist faszinierend, es ist so lehrreich, es ist so vielfältig, es hat so viel zu bieten und das ist einfach das unheimlich Geniale und das Tolle in unserem Fachgebiet. Wir sind unheimlich breit. Das heißt, es gibt so viele Teilbereiche unseres Gebietes, die so spannend sind, die aber gleichzeitig so anders sind. Denken Sie zum Beispiel an die Kinderanästhesie, wo Sie wirklich mit kleinen Kindern zu tun haben. Das ist so speziell. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Intensivmedizin. Das ist sowas anders. Aber doch der gemeinsame Nenner, das ist das unheimliche Faszinierende. Und die Durchlässigkeit, die wir in unserem Fach haben, das ist halt enorm. Ich sage auch da wieder vielleicht überspitzt, geht es nicht gegen die Fachdisziplin, aber wenn Sie irgendwann einmal Herzchirurg sind, werden Sie das Rest Ihres Lebens nur noch am Herzen operieren. Als Anästhesist kann ich mich wirklich auch innerhalb meines Faches unheimlich viel bewegen und spannende neue Bereiche wirklich erörtern und anschauen und vielleicht am Ende des Tages auch machen. Also ja, wenn jemand zuhört, Anästhesie ist genial, ist toll und super. Bitte gleich morgen bei uns melden.
Aber muss man als Anästhesist im Krankenhaus arbeiten oder gibt es da im niedergelassenen Bereich auch Möglichkeiten für Anästhesisten?
Es gibt sie. Es gibt diese leider, also jetzt als Primarius und als Abteilungsleiter muss ich sagen, leider gibt es immer mehr Angebote, auch im niedergelassenen Bereich. Denken Sie an die Schmerztherapie. Also es gibt immer mehr Schmerztherapeuten. Der Bedarf ist unheimlich groß. Schmerz ist ein Problem, vor allem der chronische Schmerz. Es ist ein Problem, ist ein gesellschaftliches Problem, das viel zu oft nicht entsprechend wahrgenommen wird. Und da sind Lücken, die jetzt einfach geschlossen werden müssen. Und da sind die Anästhesisten natürlich ein Teil dazu. Aber es gibt auch immer mehr im niedergelassenen Bereich so kleine und kleinste Operationen, die sie eigentlich nur mit einem Anästhesisten machen sollten, können, dürfen, wollen, wie auch immer. Denken Sie zum Beispiel an Zahnextraktionen. Wenn Sie da mal wirklich einen komplizierten Zahn rausziehen wollen, da wollen Sie vielleicht einen Anästhesisten dabei, der nicht nur dafür sorgt, dass Sie sich nicht bewegen, dass es nicht wehtut, dass Sie das auch nicht hören und nicht sonst was mitkriegen, was der da wirklich macht. Also da gibt es immer mehr Angebote. Aber als Abteilungsleiter muss ich natürlich sagen, leider.
Aber Sie haben jetzt gerade die Schmerzmedizin angesprochen. Das ist ja auch so eigentlich ein Fachbereich, könnte man fast sagen, in der Anästhesie. Reicht es da, wenn man die medikamentöse Therapie beherrscht oder braucht die Schmerztherapie vielleicht oder gerade die Schmerztherapie vielleicht auch andere Ansätze?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig als Schulmediziner, dass man auch über den Tellerrand hinausschaut. Und im schulmedizinischen Bereich sind wir sehr häufig immer nur auf medikamentöse Therapien eingeschossen. Das ist natürlich wichtig, das ist die Basis der Schulmedizin. Aber über den Tellerrand hinaus schon, es gibt auch sehr viele andere Teilaspekte, die wir sehr bewusst berücksichtigen müssen. Konkret zum Beispiel Schmerztherapie, da gibt es durchaus Ansätze, die auch bewiesen sind in ihrem einzelnen Bereich. Denken Sie an die Psychotherapie. Die psychische Komponente beim chronischen Schmerz darf man niemals unterschätzen. Das heißt nicht, dass alle psychisch krank sind, die Schmerzen haben. Das sage ich nicht, ja. Aber dass die Psychotherapie ein sehr wesentlicher Teil der Therapie sein kann, das ist meines Erachtens noch unbestritten. Da gibt es aber auch Neuraltherapie, manuelle Therapie, Akupunktur. Also das sind vielleicht so Randbereiche der Schulmedizin. Und da müssen wir auch wieder, wir können das ja schon. Es ist ja nicht so, dass das was Neues ist. Wir können das. Das sind etablierte Methoden und die müssen wir jetzt einfach wieder zurückholen und das auch als Gesamtes anbieten. Und was da aber wichtig ist, Schmerzmedikation zum Beispiel oder die pharmazeutische oder pharmakologische Therapie, das hilft natürlich viel. Ja? Und das ist 80-90% ist das ausreichend. Aber bei 10-30%, was auch immer der Prozentsatz ist, müssen wir genau diese Angebote schaffen. Eben dieses Breite, dieses über den Tellerrand hinausschauen. Und so möchte ich auch, dass wir als Anästhesie am Ordensklinikum, aber auch wir als Mediziner wahrgenommen werden. Wir sind nicht nur die sturen Rezeptverschreiber, sondern wir möchten immer das Gesamte anschauen, das gesamtheitlich vom Menschen sehen und das auch entsprechend therapieren.
Ein Bekannter von mir war vor ein paar Monaten im Krankenhaus und hat mir dann ein bisschen erzählt, wie das so war. Dann hat er mir gesagt, ja, und dann kam eine Krankenschwester und hat gefragt, wie stark sind denn die Schmerzen? Und dann das Bekannte von 0 bis 10, also 0 ist nichts und 10 ist ganz schlimm bis unaushaltbar. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, keine Ahnung, das ist so, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Es tut halt einfach weh. Das ist ja etwas, was man immer wieder hört. Also Schmerz ist unglaublich schwierig einzuschätzen. Was ist starker Schmerz? Was ist leichter Schmerz? Oder was für jemand Schmerz ist für jemand anderes ein Kitzeln, oder? Wie geht man damit um?
Ist ein großes Problem, ja. Und das ist natürlich zwischen Männlein und Weiblein gibt's große Unterschiede. Ist ja auch der Grund, warum Frauen die Kinder bekommen, weil wir Männer sind nicht so schmerztolerant, wie das Frauen sind, ja. Klingt jetzt so salopp, aber da gibt es auch Studien dazu. Es ist wirklich so, dass die Frauen wesentlich schmerzunempfindlicher sind, als dass wir Männer sind. Das wissen wir, das ist ein Faktum. Also es heißt, es gibt Geschlechtsunterschiede, es gibt kulturelle Unterschiede. Und ich kann Ihnen nur sagen, geburtshilfliche Anästhesie, glauben Sie mir, da gibt es kulturelle Unterschiede. Es macht wirklich einen Unterschied, was für eine Patientin, wo die herkommt, wie die im Operationssaal den Schmerz empfindet, plus minus auch wirklich Schmerzen hat. Das ist auch immer ein großer Unterschied. Was ist Schmerzen haben und Schmerzen empfinden? Da sind sehr viele kulturelle Aspekte. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den wir nie vergessen, sind natürlich auch genetische Aspekte. Also wir wissen zum Beispiel, dass asiatische Patientinnen und Patienten anders sind als westliche Patienten. Das wissen wir. Also da geht es vor allem um Zoom-Induktionen, vor allem in der Leber, Metabolisierung. Da gibt es Unterschiede. Und das kann ich Ihnen auch aus persönlicher Erfahrung auch sagen, in den USA, ich habe sehr viele Asiaten, ich habe Schwarzafrikaner narkotisiert, ich habe Weiße, ich habe da wirklich, da sehen Sie Unterschiede. Und da gibt es die Unterschiede, das muss man nicht wegdiskutieren. Und die Frage ist halt immer, wie man dann auf eine individuelle Basis dazugehen kann. Und wie man damit umgeht, das ist die Gretchenfrage. Ja, das kommt vielleicht, wir sind jetzt nicht langweilig mit einer Geschichte aus den USA, aber die USA lebt davon, dass Menschen glücklich sind. Lebt davon, dass die Menschen keine Schmerzen haben. Das heißt, im amerikanischen System, da machen sie als Arzt alles, was sie nur können, dass die Patienten schmerzfrei sind. Das heißt, sie sind sehr großzügig, auch mit den Opiatgaben. Ich sage jetzt mal ganz überspitzt, sie gehen zum Zahnarzt, lassen sich einen Zahn reißen, sie kriegen dort Opiate, sie gehen mit Opiaten nach Hause, weil sie ja keine Schmerzen haben wollen. Das ist in Österreich völlig undenkbar. Undenkbar, dass sie deswegen Opiate kriegen. Als Nebensatz, das mag vielleicht auch der Grund sein, warum Amerika diese massive Opiatkrise hat. Mhm. Weil dort einfach Opiate fast wie Wasser teilweise gegeben wird, für ja keine Schmerzen haben. Während es in unserem Breiten ein bisschen schmerzt, naja, das gehört vielleicht ein bisschen dazu. Ich sage nicht, dass das der richtige Ansatz ist, aber in unserer Kultur ist da schon noch ein bisschen ein anderes Verständnis vom Schmerz.
Zwischen den USA und Europa oder auch Österreich gibt es ja andere deutliche Unterschiede, beispielsweise im Verständnis für Umweltsünden, nenne ich es einmal, oder Umweltverschmutzung. Da spielt ja die Anästhesie auch eine Rolle, nämlich bei Narkosegasen beispielsweise. Was ist da das Schlimme an diesen Narkosegasen jetzt in Bezug auf die Umwelt?
Ich darf vielleicht den ersten Teil Ihrer Frage vielleicht zuerst beantworten. Ja. Die USA sind anders. Die sind vollkommen anders. Ja. Und das hat nicht nur mit dem jetzigen Präsidenten zu tun, der sagt, dass Climate Change is not real. Ich meine, das ist absurd. Es gibt wirklich Menschen in der amerikanischen Gesellschaft, die sagen, den Klimawandel gibt es nicht. Das ist einfach eine statistische Häufung, dass wir jetzt halt ein paar Tage oder Jahre haben, die ein bisschen wärmer sind. Und für mich immer erschreckend, da gibt es auch sehr viele gescheite Menschen, die das sagen. Das sind nicht nur die Leute, die von nichts verstehen und keine Interessen haben. Auch gescheite Leute in Amerika sagen uns das. Ja, Klimawandel, ja, ist halt so. Also, das geht aber durch die Gesellschaft durch und damit auch das Bewusstsein für eine saubere Energie, für eine saubere, wie wir miteinander umgehen, diese Sauberkeit oder diese Ökologisierung, das ist in den USA bei weitem nicht so verankert wie hier. Und das Selbstbewusstsein, Klimawandel gibt es eh nicht, also warum sollte ich Müll verhindern? Ist eh wurscht. Ja, in Amerika gibt es riesengroße Mülldeponien, die sind wirklich riesengroß, also das so wie Kleinstädte bei uns. Naja, da fährt der Bagger eine und macht dann einen Meter Dreck drüber und dann sieht es keiner. Und das ist in Amerika. Also was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Also dieses Bewusstsein ist gar nicht da. Und das ist gerade auch durch die jetzige Administration natürlich auch unheimlicher Rückschritt. Die Ergebnisse der letzten 20, 30 werden unheimlich zurückgefahren. Ja, gibt es nicht, machen sie alles, was wollen. Und das geht dann aber auch weiter in die Anästhesie oder in die Medizin. In den USA verwenden wir unheimlich viele Produkte, die wir nur ein einziges Mal verwenden. Diese Wegwerfgesellschaft in der Medizin ist dort allgegenwärtig. Nicht nur in der Medizin, auch in der gesamten Gesellschaft ist es so. Und wenn es dann weitergeht, speziell in die Anästhesie, Sie haben schon Narkosegase angesprochen, Narkosegase, die halten halt unheimlich lange in der Luft und zirkulieren da oben. Da gibt es auch Ozoneffekte, da gibt es die Ozonschicht zerstörende Mechanismen. Die sind nicht gut. Das sind einfach ganz, ganz schlechte Gase. Und jetzt muss man aber leider dazu sagen, aufgrund dessen, dass die größte oder eines der größten Volkswirtschaften der Welt sagt, es ist kein Problem, sind auch die Gelder in der Forschung nicht da. Da sind jetzt plötzlich die Gelder nicht da, dass jetzt bessere Gase, wenn es auch irgendwann einmal ein besseres Gas geben kann. Es wird nicht geforscht, weil die Notwendigkeit nicht gegeben ist von der größten Volkswirtschaft. Da macht Präsident Trump unheimlich viele Fehler, macht sehr, sehr viel kaputt, was uns als Anästhesisten am Ende des Tages durchaus auch wirklich betreffen wird. Ein Aspekt vielleicht, den man auch noch sagen muss, es werden immer von Narkosegasen gesprochen, zum einen. Die große Alternative, wenn ich keine Narkosegas verwende, kann ich intravenöse Medikamente verabreichen. Welche Medikamente es auch immer ist, da gibt es mehr solche, die mehr oder weniger verwendet werden. Aber wenn sich das jetzt für Ökologisierung und diesen Aspekt wirklich anschauen, Sie müssen auch immer dran denken, diese Medikamente müssen ja alle produziert werden, die müssen transportiert werden, dann müssen sie verabreicht werden mit Einmalprodukten. Wesentlicher Punkt, Einmalprodukte, wie man sie den Patientinnen und Patienten sicher verabreichen können. Aber dann ist das Ganze noch nicht zu Ende. Denn wenn Sie über Ökologisierung reden, was passiert denn mit dem Medikament, das in den Patienten geht? Naja, am Ende des Tages wird es über den Urin ausgeschieden. Wo geht der Urin hin? Das geht ins Abwasser. Das Abwasser geht ins Meer. Das Wasser im Meer geht in den Fisch. Der Fisch wird wieder vom Menschen gegessen. Und der Mensch ist dann am Ende des Tages, ganz überspitzt gesagt, Medikamente, die er dann irgendwann einmal bekommen hat. Also da muss man schon das gesamte System anschauen. Und da sind wir leider noch sehr, sehr viele Fragen schuldig. Aber wie gesagt, das Problem ist, wenn es kein Geld gibt, gibt es wenig Forschung. Und mit wenig Forschung wird sich da in den nächsten Jahrzehnten leider wahrscheinlich nicht viel ändern.
Aber hat sich da in Bezug auf den Umweltschutz in der Anästhesie was verändert in den letzten Jahren? In Amerika vielleicht weniger als hier in Österreich?
Also definitiv nein, hat sich überhaupt nichts verändert in den USA. Das gibt's nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war jetzt 10 Jahre dort. Überhaupt nicht, gibt es null Bewusstsein, während es in Europa sehr stark geworden ist. In Europa gibt es ein sehr starkes Bewusstsein. Das ist relevant. Und es ist relevant, was wir tun. Narkosegase, wichtiger Aspekt. Da geht jetzt immer der Trend ein bisschen mehr Richtung intravenöse Anästhesie. Ob das dann besser ist, wird sich noch rausstellen. Aber auch zum Beispiel die Single-Use-Devices, also Dinge, die ich wirklich nur einmal verwenden kann oder soll oder darf. Auch da kommt es zu einem großen Umdenken in Europa, was in den USA nicht der Fall ist.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben jetzt diesen großen Unterschied in verschiedensten Bereichen erwähnt zwischen den USA und Europa. Wie sind Sie denn vor 10 Jahren oder auch in der Zeit, wo Sie dann schon länger dort waren, damit umgegangen? Weil Sie sind geprägt von Österreich oder auch von Europa. Und dann hört man so Dinge oder erlebt so Dinge, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fassen könnte. Aber man lebt ja dort mit den Menschen zusammen und arbeitet dort auch.
Also ich muss sagen, Amerika war unheimlich genial. Ich möchte diese 10 Jahre keinenfalls missen. Das war menschlich toll. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt. Ich habe mich beruflich dort wirklich entfalten können, unheimliche Möglichkeiten bekommen. Und was wir sehr oft machen, wir sehen negative Aspekte von den USA. Da gibt's so viele positive Sachen, so viele tolle, coole Sachen, auch in der Medizin, ja. Diese Offenheit, das ist unheimliche, dieses Let's do it, just do it, ja. Das ist unheimlich genial in den USA. Und da kann man unheimlich viel mitbringen. Ich persönlich als Mediziner, ich habe dort Krankheitsbilder gesehen, die kannte ich nur aus den Büchern. Die kannte ich nur aus Büchern, aus Erzählungen, aus Überlieferungen. Und dann ist man plötzlich im Alltag damit konfrontiert. Wo man sich denkt, alter Schwede, was spielt sich da jetzt ab? Ja? Und was die USA halt sehr viel macht und auch Cleveland Clinic, das ist eine unheimlich große Firma, unheimlich groß. Zum Beispiel, wir hatten dort über 110.000 Narkosen jedes Jahr gemacht. Wenn Sie sich überlegen, das größte Krankenhaus in Österreich ist das AKH Wien mit 40.000. Also das, was das AKH macht, hat die Cleveland Clinic das Dreifache gemacht. Durch das haben sie Krankheitsbilder gesehen in einer Häufigkeit, die sie in Österreich niemals sehen würden. Niemals. Aber durch diese Größe gibt es auch Möglichkeiten. Ja? Ob das wissenschaftlich ist, ob das klinisch ist, oder ja, aber auch für die Menschen, dass man einfach Dinge machen kann, die einfach in Österreich nicht so möglich sind. Also ich möchte jetzt wirklich mal ein Stecken brechen. Ja? Die USA in Summe, das ist genial, das ist toll. Das, was natürlich jetzt politisch, das ist was anderes. Ja? Aber in generell sind die USA schon unheimlich faszinierend.
Sie haben ja schon unglaublich viel gesehen jetzt. Und trotzdem möchten wir Ihnen als letzte Frage die Frage stellen, was inspiriert Sie bei all dem, was Sie schon kennen und was Sie schon gesehen haben für Ihr Leben?
Ich glaube, was mich als Mensch, woran ich gemessen werden möchte, das ist immer, wie geht man mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit Problemen um? Wie gehe ich mit einer Abteilung um? Das heißt, wie bringe ich mich als Mensch ein? Wie kann ich mich als Person dort verwirklichen und wie kann ich auch mein Gegenüber davon überzeugen, dass das richtig oder falsch ist? Und da ist auch meine Erfahrung, ich habe jetzt einige Systeme gesehen, das perfekte System gibt es nicht. Jeder, der glaubt, Österreich ist perfekt, naja, der soll einmal über den Tellerrand hinausschauen. Und wenn Sie in der Schweiz glauben, es ist alles perfekt, glauben Sie mir, die Schweiz ist auch nicht perfekt. Und die USA ist auch weit davon entfernt, dass sie perfekt sind. Es hat jedes dieses System, hat seine positiven Aspekte. Und da komme ich jetzt wieder eben zu meiner Beantwortung. Da ist die Frage, wie Sie als Mensch die guten Aspekte aus einem System mitnehmen können und das dann auch als Mensch dann zusammenführen können und das hier auch in dem kleinen, im vergleichsweise kleinen Linz auch wirklich umsetzen können. Aber es fängt schon damit an, wie gehe ich mit Menschen um? Wie rede ich mit Menschen? Wie empfinde ich mein Fach? Wie wichtig sind mir gewisse Dinge? Ja? Da geht es jetzt nicht nur um Kultur, sondern da geht es auch aus Überzeugungen. Und das ist jetzt vielleicht noch der letzte Aspekt. Ich glaube, auch als Arzt war mir immer wichtig und möchte ich auch, dass das der Teilung wichtig ist. Am Ende des Tages gibt es nur eine Sache, die zählt. Und das ist die Patientin und der Patient. Und alles andere ist egal. Wir müssen einfach das machen, was richtig ist, was wichtig ist, weil die Patientinnen und Patienten vertrauen uns. Und dieses Vertrauen, mit dem müssen wir umgehen, wiederum als Mensch. Wie gehe ich als Mensch damit um? Und verdienen wir auch dieses Vertrauen der Patientinnen und Patienten? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Herzlichen Dank für diese Einblicke in die Anästhesie und in Ihre Tätigkeit und danke auch für Ihre Zeit, die Sie sich heute für uns genommen haben. Ja, noch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.